SWR 2 aktuell.
Mit Bettina Kotzana, guten Abend. Die Covid-Impfungen in den Hausarztpraxen sollen diese Woche starten. Bundesgesundheitsminister Spahn versprüht Impfoptimismus. Debatte ums Abi. Sollten die noch ausstehenden Prüfungen wegen der Pandemie gestrichen werden? GEW-Chefin Thepe begründet ihren Vorstoß so.
Wenn die Regierung sich in der dritten Welle in der absoluten Not sieht und nichts mehr offen ist, dann muss das Abitur eben auch ohne Prüfung anerkannt werden. Dann müssen die Vollleistung zählen.
Und Vorwürfe gegen einen deutschen Arzt auf Mallorca. Der Mediziner soll Urlaubern ohne Kontrolle Negativtests für die Rückreise ausgestellt haben. Das sind drei unserer Themen in dieser Viertelstunde. Beim Covid-Impfen ist das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich teils noch weit hinter seinen Möglichkeiten. Das soll sich nun langsam aber sicher ändern. In den Hausarztpraxen soll es ja direkt nach Ostern losgehen. Und auch darüber hinaus sieht Bundesgesundheitsminister Spahn das Land endlich auf einem ganz guten Weg, wie Marcel Heberlein berichtet.
Der Gesundheitsminister ist sich sicher, dass bis Anfang Mai 20% der Deutschen geimpft sein können.
Wir werden die nächsten 10% jetzt in einem Monat schaffen können. Angesichts der zu erwartenden Lieferungen bis Anfang Mai werden 20% der Deutschen geimpft sein können. Und das wird jetzt immer weiter im zweiten Quartal an Geschwindigkeit gewinnen. Dafür brauchen wir die Impfzentren. Und dafür werden ab dieser Woche ja auch die Arztpraxen im niedergelassenen Bereich routinemäßig mithelfen.
Das könne aber kein Grund sein, Kontaktbeschränkungen zurückzunehmen. Impfen verhindere nicht eine dritte Welle mit der neuen, ansteckenderen Virusmutation.
Die dritte Welle wächst und Länder wie Chile, wie das Vereinigte Königreich, wie auch die USA zeigen uns, selbst dann, wenn es eine höhere Impfquote schon gibt als die, die wir haben, trotzdem sind Beschränkungs- und Kontaktbeschränkungsmaßnahmen notwendig, weil eben die dritte Welle vor allem mit B.1.1.7, also der sogenannten britischen Mutation, die ansteckungsfähiger ist, sich gerade sehr, sehr stark verbreitet.
Die Situation auf den Intensivstationen bezeichnete Spahn als besorgniserregend. Der Gesundheitsminister forderte die Bundesländer dazu auf, die vereinbarte Notbremse konsequent umzusetzen, um die Zahlen runterzubringen. Vor allem im privaten Bereich müssten Kontakte reduziert werden. In den Schulen, auf Arbeit, wo es eben gehe. Zur Diskussion um ein neues, einheitliches Bundesgesetz zu Corona-Regeln sagte Spahn, der Weg zu wirksameren Corona-Maßnahmen sei nicht entscheidend. Entscheidender sei, dass die dritte Welle besser früher als später gebrochen werde.
Die niedergelassenen Ärzte sollen beim Impfen also routinemäßig mithelfen, hat Spahn gesagt. Aber der Run auf die Praxen wird die vorhandenen Dosen vermutlich erstmal deutlich übersteigen. Das heißt wohl, dass viele Leute sich weiter in Geduld üben müssen. Knapp 20 Impfungen pro Praxis und Woche sind zunächst vorgesehen, also nicht gerade viel.
Die Hausärzte hätten gerne mehr bekommen, aber es gibt eben immer noch nicht genug Impfstoff und die Impfzentren müssen auch beliefert werden. Für den Vorstandschef der Kassenärzte Andreas Gassen ist die Hausarztimpfung ein wichtiger Schritt.
Das ist deshalb noch etwas reduziert, weil zum einen es natürlich eine kurze Woche ist, zum anderen die Impfstoffmengen noch nicht so fließen, wie wir uns das vorstellen. Aber die Kolleginnen und Kollegen können das. Ich glaube, die Lieferungen werden auch fließen und dann können wir uns in den nächsten Wochen darauf einstellen, dass sukzessive die Menschen sich wohnortnah in ihren vertrauten Praxen impfen lassen können bei Ärztinnen und Ärzten, die sie und ihre Beschwerden kennen.
Vertrauen ist die Währung. Es gilt die Impfverordnung. Dennoch sollen zunächst in den Praxen vorrangig chronisch kranke Menschen oder wenig mobile Menschen geimpft werden. Das bleibt den Hausärztinnen und Ärzten überlassen. Zunächst gibt es dort übrigens nur BioNTech, aus logistischen Gründen, weil BioNTech die nötigen Mengen geliefert habe. Die AstraZeneca-Problematik wird also in den nächsten beiden Wochen zumindest die Hausärzte nicht betreffen. Dennoch sieht KBV-Chef Gassen keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
Die Hausärzte sind ja gewohnt, dass die Patienten sie fragen. Es ist natürlich sicherlich mehr Beratungsbedarf bei AstraZeneca. Man muss das, glaube ich, und das ist das Schwierige, was wir im Moment haben, ja mal in den Kontext rücken. Also die Nebenwirkungen sind selten und, wie heißt das schon in der Medizin, selten. Es ist dann eben auch selten. Und nur mal nehmen Sie mal Viagra, da stehen auch ganz andere Nebenwirkungen drin. Das wird völlig ignoriert.
Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärzte verspricht sich viel davon, die Hausärzte beim Impfen endlich mitzunehmen. Barbara Kostolnik, Berlin.
Beim Impfen hat Deutschland also weiter Nachholbedarf mitten in der dritten Corona-Welle, ein für viele unbefriedigender Zustand. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet lässt in dieser schwierigen Phase einen neuen Versuchsballon steigen. Er hat das Wort vom Brücken-Lockdown in die Runde geworfen. Mit der Debatte über die nächsten Maßnahmen will Laschet auch nicht bis zum 12. April warten. Stattdessen sollte die neue Runde mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten nach seinen Vorstellungen vorgezogen werden. Dort könnte dann auch darüber geredet werden, wie es eigentlich mit den Abi-Prüfungen weitergehen soll. Die Bildungsgewerkschaft GEW sagt, die Prüfungen sollten notfalls ausgesetzt werden. Der Deutsche Lehrerverband lehnt diesen Vorstoß ab. Aber welche politischen Chancen hätte er überhaupt? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen beobachtet die Diskussion für uns. Notfalls keine Abi-Prüfungen. Was heißt das überhaupt?
Ja, notfalls, das heißt, je nachdem, wie diese dritte Corona-Welle jetzt in Deutschland verläuft, das hat die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlies Thepe, gesagt. Sie sagt, wenn das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen sollte, wie wir das in anderen europäischen Ländern gesehen haben während der dritten Welle, dann müssten die Bundesländer eben flexibel reagieren und Prüfungen absagen. Da ist ihr Vorschlag, statt Prüfungsnoten sollen dann eben die Leistungen aus dem Unterricht die Grundlage für die Abiturnoten sein. Und sie sagt auch klar, das Abitur 2021, das braucht dann trotzdem die volle Anerkennung und Wertschätzung, sollten die Prüfungen eben pandemiebedingt ausfallen müssen.
Ist bei diesem Thema ein bundeseinheitliches Vorgehen überhaupt vorstellbar?
Bundeseinheitlich und Bildung, das schließt sich ja schon fast aus. Am Ende können das natürlich die einzelnen Bundesländer eben wieder selbst entscheiden und regeln auch unterschiedlich. Manche Länder, die haben die Prüfungen nach hinten geschoben, Hamburg zum Beispiel. In anderen Bundesländern sind zumindest die schriftlichen Abi-Prüfungen schon durch. In Rheinland-Pfalz, da wurden zum Beispiel im Januar an vielen Schulen ja schon die Klausuren geschrieben.
Der Deutsche Lehrerverband ist dagegen, die Prüfungen sausen zu lassen. Gibt es schon weitere Reaktionen?
Der hessische Kultusminister Alexander Lorz von der CDU, der sieht den Vorschlag kritisch. Er geht davon aus, dass die Prüfungen überall stattfinden. Er befürchtet, dass Schülerinnen und Schüler sonst einen Nachteil hätten, wenn jetzt die Prüfungen abgesagt würden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat er gesagt, das würde den Jugendlichen fürs Leben einen Malus mitgeben, weil es immer diejenigen mit Corona-Notabitur wären, nach dem Motto, die haben ja gar keine richtigen Prüfungen geschrieben. Das meint der hessische Kultusminister. Grundsätzlich hatte sich die Kultusministerkonferenz im Januar ja darauf verständigt, dass die Abiturprüfungen stattfinden sollen, dass eben die Abschlüsse aus diesem Jahr gleichwertig sein sollen mit denen aus früheren oder späteren Jahrgängen.
Informationen von Birte Sönnigsen aus Berlin zum GEW-Vorstoß, notfalls keine Abiprüfungen abzuhalten. Sorgenfreie Ferientage auf Mallorca. Davon haben über Ostern mehr Menschen Gebrauch gemacht, als man in Pandemiezeiten denken möchte. Klar, Strandspaziergänge und südliches Flair sind verlockender, als daheim nachzuzählen, mit wie vielen Verwandten man sich zum Eiersuchen treffen darf. Das unbeschwerte Leben geht für einige Touristen aber offenbar noch weiter. Den lästigen Corona-Test für die Rückreise wollten sie sich anscheinend sparen und ein Arzt auf der Ferieninsel soll diesen Service auch angeboten haben. Negativtest auf Bestellung nennt man das wohl.
Es geht um einen deutschen Arzt, der seine Praxis im Süden von Mallorca hat. RTL hatte am Wochenende über die Machenschaften des Mediziners berichtet, dass er Testergebnisse fälsche. Mallorquinische Medien haben die Erfahrungen mehrerer Patienten veröffentlicht. Sie hätten nach wenigen Minuten schon das Ergebnis eines PCR-Corona-Tests ausgehändigt bekommen, was technisch gar nicht möglich ist. Der Arzt soll Patienten auch angeboten haben, ein falsches Datum auf die Bescheinigung zu schreiben. Das seien verwerfliche und gefährliche Praktiken, heißt es von der Ärztekammer der Balearen. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, werde man eine interne Untersuchung einleiten, was zu einem internationalen Berufsverbot für den Arzt führen könne, sagte ein Sprecher der Kammer im mallorquinischen Fernsehen. Die spanische Polizei kündigte an, mit der internationalen Polizeibehörde Interpol zusammenzuarbeiten. Es gehe um mögliche Dokumentenfälschung und den Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit. Seit knapp einer Woche müssen Reiserückkehrer ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Sonst dürfen sie nicht an Bord eines Flugzeuges nach Deutschland steigen. PCR-Corona-Tests und Schnelltests sind zugelassen. Oliver Neuroth, Madrid.
In Israel ist heute der Prozess gegen Regierungschef Netanyahu fortgesetzt worden, knapp 2 Wochen nach der Parlamentswahl. Der Vorwurf der Korruption und des Machtmissbrauchs steht weiter im Raum. Und so musste der 71-Jährige heute Vormittag wieder vor Gericht erscheinen. Während Präsident Rivlin heute damit begonnen hat, mit den Parteien über die Regierungsbildung zu sprechen, stand für Netanyahu also der unangenehme Auftakt der Zeugenbefragung an.
Während Anhänger und Gegner Netanjahus vor dem Gerichtsgebäude in Jerusalem demonstrierten, musste der Hauptangeklagte nur rund eine halbe Stunde anwesend sein. Benjamin Netanyahu durfte die laufende Verhandlung verlassen, nachdem die leitende Staatsanwältin ihre Eröffnungserklärung verlesen hatte. Sie warf Israels Langzeitpremier Machtmissbrauch vor. Netanyahu, der zeitweise auch Kommunikationsminister war, habe seine Position ausgenutzt, um von Medienunternehmern Vorteile zu erhalten. Der 71-Jährige soll einem Unternehmer wettbewerbsrechtliche Vorteile gewährt haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung über Netanyahu auf einer wichtigen Nachrichten-Internetseite. Der Vorstandsvorsitzende dieses Portals wurde als erster Zeuge aufgerufen. Er schilderte unter anderem die Bedeutung der Internetseite. Unterdessen hat Israels Staatspräsident Rivlin Beratungen mit allen Parteien darüber begonnen, wen sie für eine Regierungsbildung empfehlen. Die Wahl vor knapp 2 Wochen hatte keine klare Mehrheit ergeben. Die nationalkonservative Likud-Partei empfahl ihren Spitzenkandidaten Netanyahu. Aus den Reihen der Opposition wurde bereits der liberale Politiker Lapid vorgeschlagen. Staatspräsident Rivlin äußerte am Rande der Treffen Zweifel, dass eine Regierungsbildung gelingt. Er muss bis Mittwoch entscheiden, wem er den Auftrag erteilt. Tim Aßmann, Tel Aviv.
Auch Bulgarien steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Einen Tag nach der Parlamentswahl schlägt Ministerpräsident Borissow ein Expertenkabinett vor. Koalitionspartner sind für ihn und seine bürgerliche Gerb-Partei offenbar nicht in Sicht. Die Opposition sieht sich als Sieger, doch die Borissow-Partei hat, Stand jetzt, die meisten Stimmen geholt. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Nach Auszählung von 42% der Stimmen zeichnet sich ab, dass die Verluste der rechtskonservativen Gerb-Partei von Ministerpräsident Bojko Borissow deutlicher und die Zugewinne der neu gegründeten Protestpartei Es gibt solch ein Volk, des Showmasters und Sängers Slavi Trifonov, größer sind als von den Nachwahlbefragungen prognostiziert. Wie die Zentrale Wahlkommission am Morgen bekannt gab, erzielte Borissows Partei 24% der Stimmen, ein Minus von 9% im Vergleich zu 2017. Die Partei des Politnewcomers Trifonov kam auf 19% der Stimmen. Trifonov, seit 25 Jahren einer der bekanntesten Musiker des Landes und Fernsehmoderator mit eigener Show, hatte im Herbst 2016 ein politisches Referendum angestoßen, das von fast 600.000 Menschen, vor allem jungen Bulgaren, unterstützt worden war. Das Ziel, Halbierung der Mandate im Parlament auf 120 Sitze, Mehrheitswahlrecht und die Verringerung der Parteienfinanzierung. Mit diesen Themen machte er vor allem auf seiner Facebook-Seite Wahlkampf, um mit seinen Anhängern zu kommunizieren. Iva Lazarova, Chefin der Nichtregierungsorganisation Institut für die Entwicklung der öffentlichen Verhältnisse, beschreibt Trifonov am Morgen nach den Wahlen so. Er ist bei den jungen Leuten sehr beliebt, bei Leuten aus der Mittelschicht, auch bei Leuten mit Uniabschluss, vor allem aber bei den Jungen und denjenigen, die vom politischen System ermüdet sind. Er hat auf den Vertrauensverlust in das politische System gesetzt. Und das klingt für bulgarische Wähler sehr gut. Ebenfalls vergleichsweise gut abgeschnitten haben die beiden anderen Protest- bzw. Bürgerrechtsparteien. Die etablierte Partei Demokratisches Bulgarien, deren Co-Vorsitzender Christo Ivanov maßgeblich an den Massenprotesten mitgewirkt hatte. Seine Partei erzielte nach bislang ausgezählten Stimmen knapp 11%. Die Partei steht auf, Diebe raus kam auf 5%. Im Parlament sind ferner die oppositionellen Sozialisten mit 15% vertreten, die ein Wahldesaster erlebten, und die Partei der türkischen Minderheit, die knapp 9% der Stimmen erhielt. Ministerpräsident Borissow offerierte in der Wahlnacht angesichts des fragmentierten neuen Parlaments mit kaum einer erkennbar tragfähigen Koalitionsmöglichkeit die Bildung einer Expertenregierung. Zugleich machte er deutlich, dass er die neu ins Parlament eingezogenen Protestparteien als zu unerfahren für das Regierungsgeschäft betrachtet. Ich bin sehr froh, dass so viele Parteien ins Parlament eintreten, weil ich die Nase voll habe, allein verantwortlich zu sein. Wisst ihr, meine Lieben, wie einfach es ist, in der Opposition zu sein und im Parlament von der Seite zu schauen? Aber ihr werdet es nicht schaffen. Ihr habt kein Fachwissen. Ihr habt keine Leute. Ihr versteht diesen Job nicht. Ihr müsst lernen. Und wir haben großes Potenzial. Lasst uns darüber nachdenken, ob wir uns für die letzten 8 Monate dieses Jahres nicht konsolidieren können. Wenn es hier keine stabile politische Situation gibt, könnt ihr sicher sein, dass aus den EU-Mitteln, dem Wiederaufbauplan und dem Green Deal für Bulgarien nichts wird. Davon bin ich überzeugt. Clemens Zierenkotte, Sofia.